Hi und herzlich willkommen beim IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Der Podcast, in dem wir über das Gefühl von Zuhause sprechen. In uns selbst, mit anderen Menschen oder auch an einem bestimmten Ort. Sich zu Hause zu fühlen bedeutet auch, sich mit dem, was man tut, dem Umfeld und der Lebensqualität wohlfühlen zu dürfen. Aber das ist nicht für jeden Menschen in Deutschland gleich leicht zu erreichen. Meine heutige Gästin, Natalia Nepomnascha, setzt sich für mehr Chancengleichheit ein. Sie selbst ist in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen und kennt die Hürden des sozialen Aufstiegs aus eigener Erfahrung. Heute ist sie Unternehmensberaterin und hat das Netzwerk Chancen gegründet. Chancen unterstützt Menschen aus einkommensschwachen Familien im Alter von 18 bis 39 Jahren beim sozialen Aufstieg. Welche Strukturen im Innen und Außen es heute immer noch schwer machen, dass Menschen ihr Leben nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten, das will ich heute von Natalia wissen. Und natürlich auch, was wir alle dafür tun können, damit Chancengleichheit greifbarer wird. Ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Linda.
Du sagst, du bist in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen. Was war denn damals für dich dein Zuhause? Wie sah das aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Also die ersten 11 Jahre meines Lebens habe ich hier in Kiew verbracht. Da hatten wir eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, 36 Quadratmeter, glaube ich. Die hat tatsächlich meinem Vater gehört, der sie wiederum von seinem Vater geerbt hat. Und ansonsten, ja, war das schon ein sehr, sehr ärmliches Zuhause, weil meine Eltern Anfang, Mitte der 90er ihre Jobs verloren haben. Es eigentlich auch so gut wie keine soziale Absicherung in der Ukraine gegeben hat damals. Und entsprechend ich auf jeden Fall zu den Ärmsten der Klasse gehört habe. Insofern, klar, hatte man irgendwie ein Zuhause, wir waren nicht obdachlos, aber es war kein Gefühl der Sicherheit da, was in meinen Augen eigentlich auch irgendwo zu einem Zuhause dazugehört. Und 2001 sind wir nach Deutschland gekommen, nach Augsburg. Da bin ich aufgewachsen, da hatten wir dann eine etwas größere Wohnung, drei Zimmer, aber so am Rande von Augsburg, so eine Art Ghetto würde ich tatsächlich sagen, wo es einfach so gut wie gar nichts gab, also keine Cafés, Restaurants, kein so Leben, wie ich das jetzt in Berlin habe, hier in den Kiezen, die man so kennt. Und entsprechend war auch das ein Zuhause, was irgendwie natürlich existiert hat und man hatte sein Dach über dem Kopf und auch mehr Sicherheit einfach durch die soziale Absicherung, die es in Deutschland gibt. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine schwierige Zeit.
Und wie hast du das als kleines Mädchen so wahrgenommen? Da hat man ja Mama und Papa und wenn ich mich so erinnere, dann war immer wichtig, dass die da sind und das hat mir schon Sicherheit gegeben. Aber was hast du damals schon verstanden von den Schwierigkeiten, die deine Eltern da gerade erleben?
Also ich glaube, als Kind reflektiert man noch nicht so viel und analysiert nicht so viel. Insofern hat es, glaube ich, gedauert, bis ich erwachsen wurde, bis ich es richtig verstehen konnte. Was ich wusste, dass sie zu Hause sind und dass sie keine Jobs haben, im Gegensatz zu den Eltern meiner MitschülerInnen, die eben arbeiten gegangen sind. Und dass wir auf jeden Fall die Ärmsten waren. Also dass irgendwie meine Wurst in meine Brotdose irgendwie die billigste war, das war dann immer so eine kratzige Salami. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Und eben, dass meine Klamotten alle getragen waren und dass das alle wussten. Es gab auch mal so einen Flohmarkt, so eine Art Bazar irgendwie in der Schule. Und es gab damals Schuluniformen in der Ukraine, die wurden bei uns auch eingeführt und meine waren natürlich getragen. Also es waren jetzt keine neuen Sachen, weil meine Eltern sich das nicht leisten konnten. Und ich habe mir aber jetzt keine großartigen Gedanken drum gemacht, dass es ja eigentlich eine Chance gibt, einen Job zu finden und dass man sich ja bewerben und bemühen kann. Irgendwie war das für mich so gegeben, dass meine Eltern halt keinen Job haben, so als wäre das irgendwie ein Naturgesetz. Und habe mir dann natürlich noch keine Gedanken gemacht um wirtschaftliche Zusammenhänge und wie ein Arbeitsmarkt funktioniert, dass man sich bewerben kann, sondern das einfach so hingenommen und bin irgendwie davon ausgegangen, sie haben halt keinen Job und das wird für immer so sein.
Und gab es Momente, wo das für dich als Kind schwierig spürbar war, dass ihr zu den Ärmsten gehört? Also hat man dich das auch spüren lassen?
Ja, also in Kiew auf jeden Fall. Da gab es Jungs tatsächlich, aber auch Mädchen ehrlicherweise. Ich war in Kiew auf einer gemischten Schule, in Augsburg dann später auf einer Mädchenschule. Aber in Kiew noch war die soziale Kluft auf dieser Schule doch ziemlich groß. Einfach, weil es damals die Möglichkeit gab, also es war jetzt keine Eliteschule oder irgendwas, war eine ganz normale Schule, aber es gab damals die Möglichkeit, auch relativ schnell an Geld zu kommen, zum Teil auch nicht mit ganz legalen Mitteln, wie es halt Anfang der 90er in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion der Fall war. Und da gab es dann eben tatsächlich Eltern, die sehr schnell irgendwie sehr viel Geld auf einmal hatten und deren Kinder sich natürlich sehr überlegen gefühlt haben. Und als Kind macht man sich ja noch keine Gedanken drüber, dass sie diese Kinder ja selber nicht so beigetragen haben. Sie hatten halt Glück, sondern ich fand das natürlich schon damals sehr cool. Ich kann mich noch an ein Mädchen erinnern, die hatte dann Ende der 90er ein Handy tatsächlich. Und das war natürlich absolut abgefahren. Mhm. Also sowas, das war so weit weg von allem, was ich mir hätte vorstellen können. Das habe ich halt wirklich nur im Fernsehen gesehen.
Mhm. Aber du wurdest jetzt nicht ausgeschlossen oder diskriminiert, gemobbt?
Naja, es gab schon natürlich einfach schon sehr viele Sprüche zu meinen Klamotten, daran erinnere ich mich noch, ob ich mich nicht schäme, dass sie alle schon getragen sind. Oder auch Mäppchen, die zum Teil schon vor mir benutzt waren, die wir auch dann so auf so einem Schulflohmarkt erworben haben. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass mir das sehr, sehr zugesetzt hat und dass Kinder natürlich sehr gemein sein können, ohne natürlich auch da zu reflektieren, dass ich auch nichts dafür kann, wie viel meine Sachen kosten oder dass sie alle gebraucht waren.
Ja. Was hast du mit den Gefühlen gemacht? Mit vielleicht mit der Trauer, die da entstanden ist oder mit der Scham, die hochgekommen ist? Weißt du das noch?
Ich glaube, als Kind habe ich nicht so viel damit gemacht. Tatsächlich. Also ich habe es halt geschluckt. Glaube ich, noch sehr, sehr viele Jahre eigentlich.
War da zu Hause Platz dafür, darüber zu reden?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das natürlich auch für meine Eltern eine sehr, sehr schwierige Zeit war und gewissermaßen eigentlich immer noch ist. Also ich glaube, meine Eltern kann man das schon sehr, sehr ehrlich sagen, die sind in der Sowjetunion glücklich gewesen. Also sie waren keine Revoluzzer und auch keine Menschen, die haben sich überhaupt nicht irgendwie politisch engagiert oder irgendwas. Sie hatten halt ihre Jobs und in der Sowjetunion war das irgendwie so, dass da jeder einen Job bekommen hat und dass man sich auch gar nicht groß drum bemühen musste. Und entsprechend war das natürlich die glücklichste Zeit ihres Lebens. Klar, sie waren noch jung. Und Mitte der 90er, sie dann alles verloren haben, woran sie geglaubt haben, ihre Jobs verloren haben, ihre Sicherheit verloren haben. Sie hatten auch Sparbücher, also das hatte irgendwie auch jeder damals. Und das Geld war auf einmal auch nichts mehr wert. Und ich glaube, dass sie selber in eine tiefe Depression gefallen sind und auch kaum noch Kraft hatten, wirklich irgendwie tätig zu werden. Und zum Beispiel bei der Ausreise nach Deutschland, das war auch so, dass es sehr lange gedauert hat, bis sie diese Anträge wirklich eingereicht haben, bis es durch war. Es gab ursprünglich auch mal die Idee, dass wir zusammen mit unserer Tante ausreisen. Die ist 95 schon nach Deutschland gekommen, nach Augsburg. Aber das haben sie sich damals irgendwie nicht getraut. Also es war so eine gewisse Trägheit auf jeden Fall da. Mhm. Und hat dann noch 6 Jahre gedauert, bis wir dann 2001 nachgekommen sind.
Mhm. Und wie sah damals für euch ein Alltag in Deutschland aus, als ihr angekommen seid? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist zur Schule gegangen, dann irgendwann bist nach Hause gekommen, deine Eltern waren dann auch da?
Also zuerst haben wir im Wohnheim gewohnt, hatten ein Zimmer mit so Stockbetten, wie man sich das, glaube ich, so ein bisschen klassisch vorstellt. Natürlich mit geteilter Küche und geteiltem Bad mit vielen anderen Familien. Und kamen dann auf eine Hauptschule, natürlich war das alles komplett fremd, man hat nichts verstanden. War alles ganz schwierig, weil ich gute Noten gewohnt war aus Kiew und sie dann auf einmal nicht mehr bringen konnte, weil ich auch die Sprache nicht konnte. Und der Alltag sah dann so aus, dass ich tatsächlich in die Schule gegangen bin, dann nach Hause gekommen bin und meine Eltern waren da.
Und wenn du sagst, du hast die Vermutung, dass sie in eine Depression verfallen sind, was hast du da beobachtet? Also, wie sah das aus?
Antriebslosigkeit. Also ich glaube, das ist bei meinen Eltern wirklich der größte Punkt. Also das kann man sich nicht so vorstellen, dass sie dann jeden Tag heulen. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich hier dran erinnern kann, dass meine Eltern irgendwie groß, dass ich sie groß habe weinen sehen. Vielleicht mal, wenn meine Mama Zahnschmerzen hat oder sowas in der Art, aber nicht aus psychischen Gründen. Zumindest nicht, dass ich da den Bezug herstellen konnte. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in ihrem Fall wirklich eine Antriebslosigkeit, weil sie sich aufgegeben haben, als sie beide noch keine 40 waren. Sie haben halt da ihre Jobs verloren, ihre Sicherheit, im Prinzip das Leben, was sie geführt haben. Und ich glaube, viele Menschen, auch in ihrem Alter, haben da nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja schon sich irgendwie bemüht, in dem neuen System eine Chance für sich zu finden. War ja gewissermaßen auch für Menschen hier, die aus den neuen Bundesländern kommen, dass es ja auch welche gab, die dann die Chancen für sich ergriffen haben und geschafft haben, hier Karriere zu machen. Und meine Eltern gehörten eben zu denen, die sich komplett aufgegeben haben, die es einfach nicht mal versucht haben. Und das hat mich einfach sehr, sehr begleitet, sehr, sehr viele Jahre.
Und gab es dann was zu essen oder ist der Fernseher gelaufen oder wie sah es aus?
Also wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, gab es auf jeden Fall Mittagessen, genau. Und meine Eltern gucken schon viel fern, kann man so sagen.
Du hast dann die Sprache gelernt, bist zur Schule gegangen. Wann kam bei dir zum ersten Mal so der Gedanke auf, dass du gesagt hast, ich will meinen Weg selber in die Hand nehmen?
Also meine Eltern haben zwar sich aufgegeben, waren aber für mich immer ehrgeizig. Also mein Vater wollte auf jeden Fall, dass ich studiere, Lehramt. Das war irgendwie so sein Traum, dass ich Lehrerin werde. Entsprechend haben sie immer darauf geachtet, dass ich gute Noten schreibe. Also das war ihnen immer unglaublich wichtig, dass ich meine Hausaufgaben mache, dass ich lerne. Und da wurde auch schon ein gewisser Druck ausgeübt. Also wenn ich keine Eins nach Hause gebracht habe, wurde schon gefragt, warum nicht und ob es einzelne Klasse gab, ob es Leute gab, die besser waren als ich, ob ich nicht genug gelernt habe, wie ich mir das erklären kann und solche Sachen. Insofern, Leistungsdruck war auf jeden Fall da. Gleichzeitig habe ich dann in der 9. Klasse ein Stipendium bekommen und Gymnasiastinnen zum ersten Mal wirklich kennengelernt, weil ich auf einer Realschule war. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich auf einer Hauptschule und habe danach dann eine Realschulempfehlung bekommen. Ich durfte nicht aufs Gymnasium und habe dann über das Stipendienprogramm, wo ich meine Erinnerung nach die einzige Realschülerin war, das war ein Stipendienprogramm für SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Und dann habe ich eben diese ganzen Gymnasiastinnen kennengelernt und habe mir dann auch gedacht, also sie haben auch nicht viel mehr drauf als ich. Mhm. Und über sie dann wiederum auch zum Teil ihre Freundinnen, die keine Stipendiatinnen waren, die zum Teil auch gar keinen Migrationshintergrund meistens hatten, die waren so schlecht irgendwie in Mathe und in Deutsch und in Englisch, konnten irgendwie kein Komma setzen. Und ich dachte mir so, wie kann das eigentlich sein, dass sie im Gymnasium sind und ich nicht? Und ich glaube, das waren für mich so die Momente, wo ich mir dachte, vielleicht sollte ich es doch probieren. Und dann habe ich ja nach der 9. Klasse mit einem Schnitt von 1,3 probiert, aufs Gymnasium zu wechseln, wirklich aus eigenem Antrieb, bin da ohne Eltern selbst hin mit 16, wurde abgelehnt mit der Begründung, wenn ich dahin gehört hätte, wäre ich ja schon auf einem und wollte natürlich danach unbedingt irgendwie meinen Weg gehen. Also habe ja Schulbeste meine Realschule abgeschlossen mit 17 und dann auch selbst entgegen sogar dem, was meine Eltern wollten, weil sie nicht wollten, dass ich ausziehe, aber ich habe eine Ausbildung gefunden zur Fremdsprachenkorrespondentin in München und bin dann eben mit 17 allein nach München gezogen, weil ich eben was aus meinem Leben machen wollte. Und meine Eltern damals, sie wussten auch gar nicht, wie ich wirklich mein Abitur nachholen kann, wie ich studieren kann. Das war alles so komplex und ich glaube, sie hätten das dann auch nicht schlecht gefunden, hätte ich erst mal eine Ausbildung gemacht. Und bei dem wunderbaren BITS, Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit, kam bei mir irgendwie Bürokauffrau raus und ich glaube, mein Vater fand auch, dass es jetzt kein schlechter Beruf war oder Rechtsanwaltsfachangestellte oder sowas. Aber anstatt das zu machen, wollte ich irgendwie weg und in die große, weite Welt. Zumindest dachte ich damals mit 17, dass München die große, weite Welt ist.
Boah, das waren ja schon ganz schön viele mutige Schritte in so einem jungen Alter.
Ja, irgendwie war das so ein Schritt nach dem anderen. Aber ich wollte da unbedingt weg und habe tatsächlich irgendwie geträumt, ich will da raus. Ich wusste natürlich noch überhaupt nicht, was mal draus wird und dass ich mal irgendwie bei einem sehr großen Unternehmen arbeiten werde und gutes Gehalt haben werde, eigenes Unternehmen nebenbei führen würde mit 6 Mitarbeitenden. Das wusste ich alles natürlich überhaupt nicht und habe es auch nicht geplant. Aber ich wollte unbedingt aus diesem Elend weg und ich würde schon sagen, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin super ungern bei meinen Eltern in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Sie leben immer noch da am Rande von Augsburg, weil das für mich elend ist. Mhm. Das kann ich wirklich nicht anders beschreiben und da wollte ich unbedingt raus. Mhm. Also es war sogar im Zweifel wahrscheinlich eher ein Weg von als unbedingt irgendwo hin.
Ja. Das heißt, du hast diese Schritte dann auch alle gemacht. Du bist dann nach München gegangen, ganz alleine.
Genau, mit 17, ja.
Und wie hast du das finanziert? Da braucht man ja auch eine Wohnung, das ist eine teure Stadt.
Naja, ich habe mir eigentlich ausgerechnet, dass ich BAföG bekommen würde. Schüler-BAföG habe ich dann auch bekommen, aber viel weniger, als ich mir ausgerechnet habe. War das natürlich erstmal ein Schock, weil du bekommst ja den Bescheid Monate, nachdem du schon deine Ausbildung angefangen hast. Das ist ja absurd in unserem System. Und habe dann angefangen zu arbeiten. Ich habe dann so im Kino gejobbt für 7 Euro die Stunde. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wäre ja absolut illegal. Wir haben ja mittlerweile zum Glück 12 Euro Mindestlohn. Aber habe dann tatsächlich 200 Euro BAföG bekommen und dann nebenbei gearbeitet, obwohl das eigentlich als eine Vollzeitausbildung ausgelegt war. Aber musste dann natürlich gucken, wie ich mich finanzieren kann. Und gespart, wo es ging. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Also ich hatte wirklich ein Budget von 600 Euro. Das war damals ganz wichtig, dass ich da irgendwie drin bleibe. Ich hatte 300 Euro für meine Miete bezahlt, für mein WG-Zimmer. Da hatte ich wirklich Glück, dass ich sowas Günstiges damals gefunden habe und musste dann wirklich gucken, wie ich von den restlichen 300 Euro irgendwie alles leisten kann.
Boah. Und dann abends gearbeitet, am Wochenende gearbeitet.
Genau. Genau.
Gabst du dich auch irgendeinen Ausgleich? Gab es so Kraftmomente, die dir geholfen haben, so eine Zeit für dich zu überstehen?
Ja, also ich hatte schon Freundinnen da gefunden. Also es war jetzt nicht die schönste Zeit meines Lebens, überhaupt nicht. Aber ich würde sie auch nicht als die schlimmste irgendwie bezeichnen. Das Gute war, ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht, dann eine andere, für die ich dann tatsächlich schon 600 Euro BAföG bekommen habe. Das war ein sehr, sehr großer Fortschritt. Die beiden Ausbildungen haben jeweils 2 Jahre gedauert. Insofern hatte ich immer so ein, sozusagen das Licht am Ende des Tunnels war nicht weit weg. Es war jetzt kein Jurastudium, wo man wirklich irgendwie weiß, okay, man hat wahrscheinlich die nächsten 7 Jahre noch damit zu tun, bis man wirklich mal mit irgendeinem Examen ordentlich fertig ist und einen Job greifen kann. Sondern bei mir waren das halt 2 Jahre und ich glaube, das ist natürlich eine Zeit, wo man eher noch irgendwie den Horizont sehen kann.
Mhm. Also kleinere Etappen und das war dann immer ein wichtiger Meilenstein. Bis dahin hast du dich motiviert und dann kam was Neues.
Genau.
Welche Ausbildung kam denn danach?
Zur Übersetzerin und Dolmetscherin.
Ah,
am selben Institut zum Glück. Mhm. Also insofern war das jetzt keine wahnsinnig große Umstellung.
Und hast du auf dem Weg, wo du ja schon ganz viel für dich in die Hand genommen hast, auch so Momente erlebt, wo du gesagt hast, so, boah, ich habe eigentlich keine Lust mehr und ich erfahre jetzt gerade genau die Vorurteile oder genau die Hürden im Außen oder vielleicht auch in den Köpfen der Menschen, mit denen ich zu tun habe, für die ich mich heute einsetze?
Also ich glaube, die schwierige Zeit für mich war die Jobsuche nach dem Master. Also ich habe nach der zweiten schulischen Ausbildung bin ich ja nach England für ein Jahr und habe meinen Master gemacht, der zum Glück auch in Deutschland ein Master ist. Und das war dann eben meine einzige Chance, wirklich zu studieren. Und das war ja wirklich so ein schwieriger Weg, diese 5 Jahre, diese 2 Ausbildungen, ein Master, der mir natürlich finanziell mir so unglaublich schwer gefallen ist, wo ich auch arbeiten musste und so weiter und so fort. Und dann habe ich wirklich gehofft, jetzt habe ich es mal geschafft und dass ich dann auch einen Job finde, weil irgendwie liest man ja überall, auch damals habe ich schon gelesen, dass man als Akademikerin viel bessere Chancen hat, einen Job zu finden, aber hatte natürlich absolut keine Ahnung, wie man das richtig anstellt, habe mich einfach wirklich kalt beworben auf irgendwelche Anzeigen, die ich online gefunden habe. 2012 war das damals, war der Fachkräftemangel ja noch nicht annähernd so immanent war wie heute. Und da hatte ich ja so viele Rückschläge, dass ich meistens eben keine Antwort hatte oder Absagen. Und da gab es wirklich Momente, wo ich gar keine Lust mehr hatte, wo ich wirklich dachte, boah, ich werde vielleicht wirklich in Hartz IV irgendwie enden. Ich fand das wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil da ist dann so ein Moment, wie du ja auch richtig gesagt hast, davor waren da so kleine Etappen, dass man irgendwie wusste, okay, es kommt das. Und die erst noch durchhalten, aber so eine Jobsuche, gerade wenn man Berufseinsteigerin ist und erstmal nicht sieht, wie das wirklich enden soll, auch merkt, wie viel man vielleicht nicht mitbringt. Weil das, was ich dann gesehen habe, nachdem meine ersten paar Dutzend Bewerbungen erfolglos waren, bin ich ja dann in Vereine eingetreten. Ich wollte im Bereich Politik tätig sein und habe dann andere junge Menschen, auch BerufseinsteigerInnen, kennengelernt. Und habe gesehen, wie es bei ihnen klappt und was alles sie schon mitbringen vor dem Berufseinstieg, dass sie schon alle die richtigen Praktika hatten, die Kontakte hatten, sie schon so krass darauf vorbereitet haben und ich das alles überhaupt nicht hatte. Und ich kann mich sogar noch erinnern, ich hatte dann auch ein Angebot für ein Praktikum und dachte, das kann ich mir überhaupt nicht leisten, nochmal so für 400 Euro ein Praktikum zu machen. Und das waren, glaube ich, die Momente, die ganz, ganz schwierig waren. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gezweifelt, ob das noch mit dem Berufseinstieg was wird.
Mhm. Praktika, Arbeitserfahrung, Kontakte, das sind ja noch Dinge, die unabhängig davon sind, wer ich als Mensch bin und was ich für einen Background habe und wie vielleicht mein Name klingt. Aber gab es für dich auch Momente, wo du sagst, oh, da habe ich das Gefühl, da lag es wirklich auch an meiner Herkunft und den Dingen, die Menschen vielleicht damit assoziieren?
Na genau, die Punkte sind ja genau die an meiner Herkunft hing, dass ich eben keine Praktika hatte, dass ich nicht die richtige Erfahrung hatte. Denn natürlich ist das so, wenn ich in einer anderen sozialen Schicht aufgewachsen wäre, erstens wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass meine Eltern sich ganz anders dafür eingesetzt hätten, dass ich aufs Gymnasium komme. Zweitens wäre es sicherlich dann auch so gewesen, dass ich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise schon Abitur gemacht hätte und dann schon mich im Studium ja auch ganz anders hätte vorbereiten können und wahrscheinlich auch die richtigen Praktika gehabt hätte. Also das hängt absolut damit zusammen. Das ist eben das, was sehr, sehr viele soziale AussteigerInnen begleitet, dass sie super schlecht informiert sind, gar nicht wissen, was es alles gibt, was es alles für Möglichkeiten gibt, dass ihnen auch sehr oft eingeredet wird von LehrerInnen, dass sie doch einfach mal hier was Einfaches machen und dass sie gar nicht groß träumen brauchen. Und wir brauchen ja auch HandwerkerInnen. Das ist ja auch so ein sehr, sehr berühmter Satz. Und absolut, wir brauchen HandwerkerInnen. Mir geht es aber darum, dass es nicht von der Herkunft abhängt, da, ob ich Handwerkerin werde oder eben nicht. Aus irgendeinem Grund wird es aber tatsächlich dann eher jungen Menschen aus unteren sozialen Schichten gesagt, es ist so Handwerkermangel, wir brauchen auch HandwerkerInnen. Insofern hängt es absolut damit zusammen, wie mein Lebenslauf dann war mit meiner sozialen Herkunft. Das kann man auf keinen Fall entkoppeln.
Mhm. Ich habe in einer deiner Interviews gehört, du beziehst dich auch immer wieder auf Studien, dass Kinder, die aus einem Akademikerhaushalt kommen, allein dadurch, dass sie aus diesem Akademikerhaushalt kommen, eine dreimal höhere Chance haben, dass sie auch studieren, als Kinder, die aus keinem Akademikerhaushalt kommen. Ist das genau der Grund dafür, den du gerade beschrieben hast?
Erstens gibt es natürlich immer einen Unterschied zwischen Studium anfangen und Studium abschließen und so weiter. Aber ich glaube, dreimal kommt ungefähr hin für den Studienbeginn. Und die Gründe sind natürlich vielfältig und fangen früher an. Also erstens musst du ja überhaupt erstmal auf einer Schule sein, wo du das Abitur erwerben kannst oder wo du eine Hochschulzugangsberechtigung, wie das eigentlich heißt, erwerben kannst. Und da gibt es ja zahlreiche Studien, die zeigen, dass selbst bei gleicher Leistung, gleicher Kompetenz AkademikerInnen-Kinder bessere Chancen, wesentlich bessere, 2,5-fach ungefähr, Chance haben auf eine Gymnasialempfehlung als Nicht-Akademiker-Kinder. Ich wiederhole, bei gleicher Leistung, da kann niemand erzählen, dass es um Leistung geht und dass Leistung und Kompetenz der Grund ist, warum Kinder eben auf andere Schulformen kommen als das Gymnasium, sondern es geht um gleiche Leistung. Das heißt, selbst da werden ja schon die Weichen gestellt und da fängt es schon an, wenn ich nicht aufs Gymnasium komme, habe ich natürlich viel schlechtere Chancen. Und jetzt werden ganz viele wahrscheinlich die zuhören sagen, ja, aber es gibt den zweiten, dritten, vierten Bildungsweg und so weiter. Natürlich gibt es das alles. Das ist aber alles die Theorie. Und es gibt Menschen wie ich, die dann auf dem dritten, vierten Bildungsweg tatsächlich mal irgendwie in ihren Hochschulabschluss kommen. Aber es ist halt die absolute Minderheit. Die meisten tun es halt nicht, weil sie entweder gar nicht wissen, wie es genau funktioniert, weil sie nicht gut beraten werden oder weil man ihnen eben sogar sagt, das schaffst du eh nicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie finanzielle Sorgen haben. Und dann heißt es ja auch oft von den Eltern, mach doch mal was Sicheres, mach eine Ausbildung, verdienst du schon mal Geld und so weiter und so fort. Insofern, da fängt es ja auf jeden Fall schon an, dass man gar nicht erst diese Hochschulzugangsberechtigung erwirbt. Und selbst wenn man sie hat, ist es natürlich so, zum Beispiel, weil man erstmal vorstrecken muss, wenn man kein Geld hat. Bis du dann BAföG kriegst, dauert es 3, 4, 5 Monate. Insofern ist es bei manchen dann auch so, dass sie sagen, vielleicht sollte ich wirklich nicht studieren, eine Ausbildung machen, weil ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Und dann natürlich auch das Studium durchzuziehen, hat auch mit diversen Herausforderungen zu tun, die herkunftsbedingt schwierig sein können. Und so kann man sich, glaube ich, sehr gut erklären, warum es am Ende auch bei Hochschulabschlüssen prozentual gesehen so viel mehr AkademikerInnen-Kinder tatsächlich einen Hochschulabschluss schaffen.
Hm. Wenn man jetzt sagt, okay, wo können wir denn ansetzen, damit so ein Bias geringer wird, damit so eine innere Haltung sich eigentlich verändert, auch schon im Umgang, in der Schule, in der Art und Weise, wie gefördert wird, wie beraten, wie informiert wird. Wäre da die Schule der erste Anlaufpunkt oder wo siehst du das?
Naja, also wir können ja schon bei der frühkindlichen Förderung ehrlich gesagt anfangen. Die Tatsache, dass es nicht genug Kita-Plätze, Krippenplätze gibt, grundsätzlich nicht genug. Natürlich dementsprechend auch überhaupt nicht genug gute Krippen- und Kita-Plätze, ist natürlich besonders für die von Nachteil, die diese Förderung brauchen, weil ihre Eltern ihnen vielleicht diese Förderung eben nicht geben können. Ob das jetzt sprachliche, musische, intellektuelle Förderung ist und so weiter und so fort. Also das ist schon mal der erste absolute GAU, der seit sehr, sehr vielen Jahren bekannt ist, wo viel zu wenig gemacht wird, wo man irgendwie in Trippelschritten mal ein bisschen da, ein bisschen hier irgendwas macht und das aber nicht wirklich gelöst bekommt. Also ich glaube, da brauchen wir einen sehr, sehr großen Durchbruch, dass die ErzieherInnen wirklich viel, viel mehr Geld verdienen, um diesen Beruf wirklich attraktiv zu machen und nicht nur mehr Geld, sondern dass man auch Kinder oder Einrichtungen der frühkindlichen Förderung auch dezidiertes Verwaltungspersonal finanziert. Denn was ich ganz von vielen höre, warum sie diesen Beruf auch aufgeben, weil sie sagen, es ist eh schon total stressig, aber ich muss so einen ganzen Verwaltungskram machen, weil wir niemanden in der Kita haben, der dezidiert nur das macht. Das ist absurd. Das heißt, da liegen die Probleme total auf der Hand, warum es so wenig ErzieherInnen gibt, warum wir so einen Mangel haben. Und da sehe ich ehrlicherweise auch kein Licht am Ende des Tunnels. Da wird in meinen Augen, werden da keine großen Reformen angestoßen derzeit. Dann ist es selbstverständlich so, dass auch in der LehrerInnenausbildung Klassismus, also Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, überhaupt keine Rolle spielt, nicht angesprochen wird. Das heißt, da ist auf jeden Fall viel zu wenig Sensibilisierung dafür da. Und wir sehen ja auch anhand von Studien, dass eben bei diesen Empfehlungen zum Beispiel, Gymnasialempfehlungen sehr häufig auch die Lehrkräfte anhand der sozialen Herkunft entscheiden, weil sie dann sagen, wenn ich dem Kind jetzt eine Gymnasialempfehlung gebe, dann wird es überfordert sein, weil die Eltern dem Kind nicht helfen können und so weiter. Insofern muss man da natürlich sehr viel machen in der Sensibilisierung von Lehrkräften, am besten schon in deren Ausbildung. Aber natürlich gibt es auch sehr viele Tausende von Lehrkräften, die schon ausgebildet sind. Da muss man das natürlich nachholen. Und grundsätzlich als Netzwerk Chancen setzen wir uns dafür ein, die Mehrgliedrigkeit abzuschaffen. Das ist für uns auch eine der zentralen Forderungen, weil es eben so viele Studien gibt, die zeigen, dass die Mehrgliedrigkeit dazu führt, dass soziale Schichten zementiert werden, dass Kinder aufgrund ihrer sozialen Schicht auf die Schulformen verteilt werden. Setzen wir uns dafür ein, dass wir richtig gute Gemeinschaftsschulen bekommen. Und hier auch ganz wichtig für mich, bevor jetzt wieder alle aufschreien, sagen, irgendwie alle in einen Topf werfen ist keine Lösung. Gemeinschaftsschule ist das Gegenteil von alle in einen Topf werfen. Gute Gemeinschaftsschulen fördern individuell, weil sie eben tatsächlich sich jedes Kind individuell angucken und sagen, du bist gut in Mathe, dann bekommst du besondere Matheförderung, du bist gut in Englisch, bekommst du eine besondere Englischförderung. An guten Gemeinschaftsschulen, die auch Ganztagsunterricht anbieten, nicht nur eine Verwahrung am Nachmittag, sondern auch Unterricht, werden die Kinder ja auch nochmal ganz anders und die Jugendlichen gefördert am Nachmittag, dass sie wirklich ihre Talente, ihre Stärken entfalten können. Und genau das ist ja das Problem, was sozialen AufsteigerInnen bzw. Menschen aus unteren sozialen Schichten ja oft fehlt, dass sie gar nicht wissen, wo sie gut drin sind, weil man sie so lange klein gehalten hat. Und in meinem Fall war das auch so, dass ich habe so lange gebraucht, um rauszufinden, was meine Stärken wirklich sind, was ich kann, weil ich oft gar nicht die Chance dafür hatte. Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann natürlich, was auch ganz wichtig ist, das ist der Bereich Unternehmen. Auch da sehr viel für das Thema soziale Herkunft am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. Denn Aufstiegschancen können selbstverständlich auch Unternehmen bieten, sowohl beim Berufseinstieg als auch der Karriereleiter. Da ist natürlich auch wichtig, dass man sensibilisiert ist dafür als Personalentscheidende, dass soziale AufsteigerInnen vielleicht super talentiert sind, aber das vielleicht oft untergeht, weil ihr Lebenslauf irgendwie ungerade krumm aussieht, dass man denkt, zum Beispiel, wenn sie zu lange studiert haben oder nicht die besten Noten haben, dass man sie einfach aussortiert, ohne sich Gedanken zu machen, okay, sie haben vielleicht nicht die besten Noten, das liegt aber vielleicht daran, dass sie neben dem Studium fast Vollzeit arbeiten mussten und nicht daran, dass sie irgendwie das nicht drauf haben. Oder sie treten anders auf, als so, wie man sich den perfekten Mitarbeiter, die perfekte Mitarbeiterin für eine bestimmte Stelle vorstellt. Es gibt ja diesen berühmten Stallgeruch. Und das ist natürlich so, und zu Studien zeigen ja auch, je weiter oben man auf der Karriereleiter in Deutschland klettert, desto mehr Menschen sind da, die aus privilegierten und irgendwann ganz oben aus sehr privilegierten Familien kommen tatsächlich. Das ist ganz normal irgendwie, gleich und gleich gesellig zueinander. Wir finden Menschen sympathisch, die uns ähnlich sind. Und wenn man dafür nicht sensibilisiert ist, eben für die eigenen unbewussten Vorurteile, dafür, dass wir unterbewusst, meint man auch wahrscheinlich bewusst, aber oft auch unterbewusst, Menschen bevorzugen, die uns ähnlich sind, die vielleicht ähnliche Hobbys haben, auf einer ähnlichen Uni waren, ähnlich gestikulieren, sich ähnlich die Nase putzen und einfach nur denken, die Person ist mir einfach irgendwie sympathisch, tritt irgendwie selbstbewusst auf, ich glaube, sie hat es drauf. Wenn diese Sensibilisierung nicht da ist, wird es einfach weiter dazu führen, dass Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, keine Chance erhalten, egal wie talentiert oder wie geeignet sie eigentlich für die Stellen wären.
Mhm. Das sind jetzt ja ganz viele Dinge, die auf Systemseite sich ändern müssten, bei den Unternehmen, bei den Schulen, angefangen bei den Kitas und Krippen. Und natürlich auch bei Bezahlung und bei der Wertschätzung von diesen wichtigen Berufen. Jetzt hast du Netzwerk Chancen gegründet und da hilfst du ja Menschen, genau diesen Aufstieg für sich zu schaffen. Und zwar von 18 bis 39 Jahren in einer großen Zeitspanne. Was kann ich denn tun als jemand, der sagt, ja, ich spüre das, da ist dieser Stahlgeruch, da sind Menschen, die wünschen sich was Ähnliches, aber ich bringe vielleicht an manchen Stellen was anderes mit. Wie kann man diesen Effekten entgegenwirken?
Also ich glaube, als erstes ist uns ganz wichtig bei unseren Mitgliedern und wir haben über 2000, die wir kostenfrei fördern mit Workshops, Coachings, Jobangeboten, unsere UnternehmenspartnerInnen und so weiter. Das Allerwichtigste ist, dass sie erkennen, was ihre Stärken sind. Das klingt irgendwie vielleicht banal, aber du glaubst nicht, wie viele Menschen es gibt, die vielleicht 30, 35 sind. Ehrlicherweise gibt es auch ältere und schreiben auch Menschen, die wir gar nicht mehr aufnehmen können, die 50 sind, die sagen, aufgrund von meiner sozialen Herkunft habe ich ganz lange überhaupt nicht erkannt, wo ich eigentlich gut drin bin und dementsprechend konnte ich nie in dem Bereich arbeiten. Das heißt, dass sie erstmal das erkennen, wo bin ich gut drin, was sind meine Stärken, in welchen Bereichen, entweder in meinem Unternehmen oder in einem anderen Job kann ich sie einbringen. Das ist das, woran wir auf jeden Fall sehr viel mit ihnen arbeiten, wo wir eben diverse Workshops, Coachings, Einzelcoachings und so weiter dafür anbieten. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, versuchen, das für sich rauszufinden. Denn wenn ich etwas kann und etwas gut drin bin, kann ich das natürlich auch einem potenziellen Arbeitgeber, einer potenziellen Arbeitgeberin auch sehr gut erklären und darstellen. Und auch da helfen wir, durch Storytelling sowas gut erklären zu können. Da schulen wir sie auf jeden Fall auch, weil natürlich sich verkaufen irgendwie auch die halbe Miete ist. Darüber hinaus würde ich aber tatsächlich auf jeden Fall empfehlen, sich Unterstützung zu holen. Also man ist nicht alleine, sich auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wenn man dann irgendwann die Kraft verspürt, die haben nicht alle, denn das Thema ist eh sehr schambehaftet, auch relativ offen damit umzugehen. Viele unserer Mitglieder machen das, andere wollen das nicht. Aber ich persönlich glaube, dass man mittlerweile in unserer aufgeklärten Gesellschaft auch in einem Gespräch, in einem Vorstellungsgespräch oder auch in einem Anschreiben von mir aus, sehr ehrlich erklären kann, warum man vielleicht nicht die besten Noten hat und wie das mit der eigenen Herkunft zusammenhängt, aber auch wiederum, was man vielleicht auf dem Weg für Fähigkeiten erworben hat. Eben Frustrationstoleranz, Durchsetzungsfähigkeit, Kreativität bei der Findung von Lösungen auf Herausforderungen und das alles natürlich ins positive Licht rücken kann, wie der eigene Weg war. Auch wenn vielleicht manche harten Faktoren dann doch irgendwie gegen einen sprechen würden. Und da helfen wir unseren Mitgliedern auf jeden Fall auch, eben Stärke aus ihrer Biografie zu ziehen, egal wie schwierig das war. Vor allen Dingen sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und diese auch verkaufen zu können. Ich glaube, da sind die wichtigsten Sachen.
Also wirklich zu lernen, auf den eigenen Einflussbereich zu schauen und die individuellen Stärken, die auch durch Umwege ja ganz oft entstehen, für sich zu erkennen und auch nach außen zu tragen.
Ganz genau. Und ich glaube aber gleichzeitig, wenn man schon in einem Unternehmen arbeitet, vielleicht nicht ganz neu ist, sich natürlich auch dafür einzusetzen, und das liegt ja auch oft dann doch auch im eigenen Einflussbereich, dass soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt und gelebt wird in der Diversity-Strategie. Ich glaube, wenn jeder sich bei seinem Arbeitgeber, seiner Arbeitgeberin dafür einsetzen würde, würde erstmal die Person selbst auch davon profitieren. Und zweitens natürlich auch viele, viele andere, die potenziell auch soziale Aufsteigerinnen sind und schon im Unternehmen arbeiten und das vielleicht verstecken, gar nicht drüber reden wollen, aber natürlich auch für diejenigen, die nachkommen. Ich glaube, damit wäre auf jeden Fall sozusagen der Sache geholfen in sich.
Wie kann man dich denn finden und dein Netzwerk?
Ganz einfach, netzwerk-chancen.de. Die Homepage ist relativ einfach zu finden. Und die Förderung für Mitglieder ist eben kostenlos. Man kann einfach das Formular ausfüllen und beitreten.
Super, verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Wenn wir mal so auf deinen eigenen Berufseinstieg zurückschauen, du hast eben schon gesagt, der Anfang, der war für dich auch echt schwer und du hast da auch Ablehnung erfahren. Wie kam denn für dich der Switch zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt in den Vereinen, ich verstehe, da sind Unterschiede zu den anderen, da sind Praktika gewesen, da sind Kontakte gewesen, die sind bei mir jetzt noch nicht da. Wie hast du es dann trotzdem geschafft? Was waren dann für dich erste wichtige Schritte?
Mich ehrenamtlich zu engagieren tatsächlich. Und ich sage das in aller Klarheit darüber, dass es nicht allen möglich ist. Denn Ehrenamtliches Engagement hängt auch von persönlichen Ressourcen ab, meistens von zeitlichen Ressourcen. Und ich verstehe total, dass nicht jeder sie hat, wenn man irgendwie noch Angehörige pflegen muss oder irgendwie Vollzeit arbeitet und nebenbei noch ganz viele Sorgen hat, finanzielle Sorgen, kann ich verstehen, dass man jetzt nicht sich auch noch irgendwie krass ehrenamtlich engagieren kann. Ich hatte vielleicht das Glück, dass ich die Kraft und die Resilienz hatte, das tatsächlich zu tun. Und über das ehrenamtliche Engagement, da ist immer der Vorteil, dass du Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenlernst, die auch schon unterschiedlich weit in ihrer Karriere sind. Hab dadurch einfach sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, wirklich sehr viel genetzwerkt, viel mehr, als ich das jetzt noch mache, ehrlich gesagt, weil ich verstanden habe, ich brauche ein Netzwerk und irgendwie wird hoffentlich irgendwann mal jemand da sein, der einen Job hat, der irgendwas weiß. Und so hat es dann auch irgendwann funktioniert. Und bei mir war auch noch der Vorteil, das war aber auch Glück, ich habe nochmal ein ideelles Stipendium bekommen von der Deutschen Stiftung Integration. Das ist ein Stipendium, wo es eine Mentoring-Beziehung gibt, aber eben auch Workshops und Kontakte noch dazu für Erwachsene mit Migrationshintergrund. Dadurch habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Der damalige Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Integration, Ferry Pausch, hat mir auch sehr, sehr viele Kontakte ermöglicht, sein Netzwerk für mich geöffnet und dadurch habe ich dann die Jobs bekommen.
Und was hast du ehrenamtlich gemacht?
Ich habe vorrangig tatsächlich mich im außenpolitischen Bereich engagiert und Events organisiert mit hochkarätigen PolitikerInnen. Und dabei natürlich einfach sehr viel gelernt über Organisation, über Moderation, über Kommunikation auf einer sehr hohen politischen Ebene, aber auch sehr unterschiedlichste Menschen kennengelernt, die alle irgendwie in diesem politischen Kosmos unterwegs waren.
Und dann kam der eine glückliche Kontakt, der ganz wichtig war für dich. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann Bewerbung geschrieben oder hattest du direkt ein Gespräch oder wie hat sich das entwickelt?
Also die meisten Kontakte kamen tatsächlich über Ferry. Mhm. Meistens hatte ich dann Gespräche. Also ich glaube ich habe für die ersten Jobs jetzt nicht unbedingt Bewerbungen geschrieben, sondern hat man sich halt zusammengesetzt und über die Stelle unterhalten, ob ich die Richtige dafür sein könnte.
Mhm. Und was war dann die erste richtige Stelle?
Ich habe bei einer Konferenz mitorganisiert, einer Konferenz, die unterschiedlichste Menschen zusammengebracht hat aus unterschiedlichen Ländern. Habe da so klassisch Projektmanagement gemacht, Locations gebucht, mich um Speaker-Management gekümmert, solche Sachen.
Und hattest du das Gefühl, dass du dann quasi drin warst und dass es dann leichter wurde? Oder kannst du dich noch an Momente erinnern, wo du selber immer wieder mit diesem Stallgeruch, wie du das nennst, konfrontiert warst?
Also es wurde auf jeden Fall leichter. Ich habe dann bei einer NGO angefangen, die in Westafrika die Gesundheitsversorgung verbessert hat. Das war dann auch ein Kontakt von Ferry, der da gesucht hat. Und dann später war ich bei einer Kommunikationsberatung. Da habe ich mich aber tatsächlich über so ein Tool dann irgendwie beworben. Das waren aber auch so Halbkontakte. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich in der Zeit noch nicht so wirklich viel über Stallgeruch reflektiert. Ich glaube, die alle wenigsten machen sich eigentlich über sowas Gedanken. Das kam wirklich erst später, als ich Netzwerk Chancen gegründet habe. Ehrlicherweise auch, als ich Netzwerk Chancen gegründet habe, habe ich das Wort Klassismus noch nie gehört. Sondern ich habe dann tatsächlich angefangen, mich natürlich mehr und mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann irgendwann stieß ich auf dieses Wort Klassismus und habe angefangen, mich dazu belesen, dass es Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft gibt. Solange man das alles nicht vor Augen hat, denkt man irgendwie eben, das gehört sich halt irgendwie so und das ist normal und vielleicht fehlt mir tatsächlich was und deshalb bekomme ich die Jobs nicht. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, man passt sich natürlich bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einem gewissen Grad auch an. Da wird immer sehr viel drüber diskutiert und ich habe da auch keine endgültige Lösung dafür, ob man sollte oder nicht. Natürlich bin ich auch gewissermaßen mittlerweile angepasst an die soziale Schicht, in der ich lebe und in der ich mich bewege. Ich wünschte mir, wir müssten das zumindest nicht künstlich uns irgendwo anpassen als soziale AufsteigerInnen. Wir müssen uns nicht dafür schämen, also zum Beispiel, dass ich gerne Instant-Kaffee trinke. Das ist für mich eine Sache, schmeckt mir viel besser, ich kann es viel besser dosieren. Also ich kann mit so einem fancy Maschinenkaffee ehrlicherweise gar nicht so viel anfangen, weil ich finde es meistens viel zu bitter. Auch wenn ich verstehe, dass die waren dann Leute, die da irgendwie sich super gut damit auskennen, sagen, das ist 100-mal besser und keine Ahnung. Ich glaube aber tatsächlich, dass man das lange versucht zu verstecken, wenn man glaubt, dass man sich verändern muss und sich irgendwie an die Leute, die Einfluss haben auf das eigene Fortkommen, anpassen muss.
Mhm. Könntest du jetzt sagen, wo du dich angepasst hast, wenn du reflektierst, was in den letzten, vielleicht im Jahrzehnt bei dir passiert ist?
Ja, also am Anfang kann ich mich sehr gut erinnern, das war Wein. Ich muss sagen, ich finde es ekelhaft, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mit Wein wirklich nichts anfangen. Nichts gegen Leute, die gern Wein trinken. Bitte jedem das seine. Aber ich kann mich erinnern, in den ersten Jahren habe ich tatsächlich mitgetrunken, ohne irgendwas davon zu verstehen. Aber das gehört irgendwie auf Empfängen so dazu. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich trinke jetzt seit bald 10 Jahren kein Alkohol mehr. Und das Letzte, was ich getrunken habe, war Wein. Und zwar war ich tatsächlich bei einem relativ schicken Abendessen. Und da wurde ohne zu fragen einfach Wein, Weißwein eingegossen. In so super schicken Gläser natürlich, weil man das halt zum Essen so trinkt. Und ich habe irgendwie dran genippt, dachte mir, boah, ist das irgendwie sauer. Und danach mir gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, das war nicht einfach. Mhm. Die ersten Jahre, dass man wirklich komisch angeguckt wurde, weil das gehört halt irgendwie eben in diesen bestimmten Kreisen so dazu, dass man es macht. Und da habe ich tatsächlich am Anfang, glaube ich, mich angepasst.
Was hat dir denn geholfen, Abstand davon zu nehmen, zu glauben, dass du dich in einer bestimmten Art und Weise verstellen musst? Oder dass das, was du einfach mitbringst als Mensch, als Frau, dass das nicht richtig ist?
Am Ende, glaube ich, hat das tatsächlich viele Jahre gedauert und erst so richtig verstanden, was ich mitbringe durch meine Geschichte, habe ich in der Tat, dass ich angefangen habe, mich mit Netzwerkchancen oder durch Netzwerkchancen mit dem Thema Klassismus zu beschäftigen und damit zu beschäftigen, dass diese sich anpassen vielleicht gar nicht unbedingt sein muss, sondern dass diese Authentizität gelebt werden kann. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es zeitlich zusammengekommen ist. Grundsätzlich damit, dass das Thema Diversity eine immer größere Bedeutung gewonnen hat, dass immer mehr Unternehmen sich zur Diversität bekennen. Und dann natürlich wirklich auf unseren Druck, da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben seit 2018 dafür gekämpft, dass Netzwerkchancen, dass die soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wurde. Immer noch viel zu wenig gelebt wird, da sind wir noch auf dem Weg, aber anerkannt wurde, dass sorgt natürlich auch dafür, dass man jetzt viel eher mit erhobener Brust darüber sprechen kann und dass man sich viel weniger dafür schämt und dass man vielleicht sich weniger versteckt, auch mit irgendwelchen Sachen, die man vielleicht noch aus seinem, in Anführungszeichen, alten Leben hat.
Mhm. Für mich ist es auch immer eine therapeutische Frage, ne? Wenn mir so lange eingeredet wurde und wenn ich so oft zu spüren bekommen habe, dass ich auf irgendeine Art und Weise nicht genug bin, dass es wirklich schwer ist, so einen Glaubenssatz wieder loszulassen. Und da hilft es, wenn das System von außen das unterstützt und eine Diversity einfach immer wichtiger wird und Menschen bewusster damit umgehen. Und trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es echt schwer ist, das dann auch zu glauben und für sich anzunehmen. Ist das auch was ihr in eurem Netzwerk Chancen wirklich unterstützt durch die Einzelcoachings?
Also wir versuchen, ein bestmögliches Empowerment zu geben. Aber natürlich, wir begleiten die Menschen nicht Vollzeit. Wir sind kein Programm, wo man irgendwie ein halbes Jahr in Vollzeit, Montag bis Freitag, 8 Stunden lang sich damit beschäftigt. Das können wir natürlich nicht bieten. Wir sind am Ende ein kleines soziales Unternehmen mit 6 Mitarbeitenden, die sich über 2000 Mitglieder kümmern und nebenbei noch die ganze Bürokratie machen und uns um die Mentorinnen kümmern, die Coaches, die Unternehmenspartnerinnen und so weiter. Insofern sind unsere Ressourcen natürlich auch sehr beschränkt. Aber wir versuchen auf jeden Fall Angebote zu schaffen und auch unsere Mitglieder dazu zu animieren, dass sie natürlich auch sehr viel Peer-to-Peer versuchen, einander zu unterstützen. Gleichzeitig, darüber haben wir ja bereits gesprochen, wir verfolgen ein Ansatz, der eben nicht nur die individuelle Unterstützung anbietet, sondern der tatsächlich auch sehr stark auf systemische Veränderungen setzt. Mhm. Und wir machen wirklich da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und versuchen aufzuklären, mit Unternehmen zu arbeiten, bieten ja auch Beratung für Unternehmen dazu an, wie sie wirklich sozial divers werden. Denn das ist eben wahnsinnig wichtig. Es reicht nicht, irgendwo in einer Strategie mal hinzuschreiben, dass wir jetzt anerkennen, dass soziale Herkunft auch zur Diversity gehört, sondern es geht natürlich auch darum, das tatsächlich zu leben. Also wirklich den gesamten Kreislauf von Arbeitnehmenden, der irgendwo beim Employer Branding, Recruiting anfängt, über Personalentwicklung und so weiter, dann irgendwann zum Austritt führt, aber dass man über diesen gesamten Kreislauf versucht, Vorurteile und Barrieren, die für soziale AufsteigerInnen existieren, abzubauen. Daran arbeiten wir auf jeden Fall auch, denn am Ende ist es oft so, ehrlicherweise, manche Unternehmen stellen sich das sehr einfach vor. Also die sagen einfach, wir schreiben bei euch eine Stelle aus und damit haben wir schon alles gemacht für soziale Diversität. Der Punkt ist, das bringt ihnen aber am Ende nichts. Denn angenommen, die haben das ausgeschrieben, jemand bewirbt sich, wird aber gleich abgelehnt, weil eben der Lebenslauf ungerade ist und der Recruiter oder das System, was sie haben, gar nicht dafür sensibilisiert ist, solche Lebensläufe entsprechend zu lesen, wird es gar nichts bringen. Und genauso, solche Fälle hatten wir auch, dass sich dann Menschen aus unserem Netzwerk irgendwo beworben haben, sogar zum Gespräch eingeladen wurden und ihnen dann im Gespräch Fragen gestellt wurden, wie, warum hast du so lange studiert, warum steigst du erst mit Mitte 30 in einen Job ein? Natürlich vorwurfsvoll und dann natürlich auch wurde da irgendwie insinuiert, hey, du bist eigentlich zu alt und deine Noten sind nicht die besten und wahrscheinlich warst du einfach faul und das ist der Grund, warum das bei dir so lange dauert. Und weil diese Leute, diese Hiring-ManagerInnen dafür nicht sensibilisiert waren, dass es sein kann, dass die Person vielleicht zuerst eine Ausbildung gemacht hat, weil sie es nicht besser wusste, weil es keine anderen Möglichkeiten gegeben hat, vielleicht dann auch kein BAföG bekommen hat aus diversen Gründen, nebenbei sehr viel arbeiten musste, deshalb lang gebraucht hat. Und wenn diese Sensibilisierung nicht da ist, bringt es dir gar nichts, wenn du einfach nur schnell irgendwo eine Stelle hinschiebst. Du musst an deinen Prozessen arbeiten und an dem Mindset von Personalentscheidenden. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Es muss wirklich, beide Seiten müssen angegangen werden. Nicht nur an den Menschen schrauben, genauso wie wir ja jahrzehntelang versucht haben, an den Frauen zu schrauben und ihnen nur zu erklären, weil sie alles ändern müssen. Dann klappt das schon mit dem Vorstand. Hat nie funktioniert, bis die Frauenquote kommen musste irgendwann, weil es einfach nicht anders funktioniert hat. Genauso muss man natürlich beim Thema soziale AufsteigerInnen sowohl sie empowern, als auch gucken, dass man am System was ändert.
Und da geht ihr wirklich dann konkret in die Unternehmen und schult die Leute, sensibilisiert die Leute, gerade im Recruiting?
Genau, sofern sie natürlich auch Ressourcen, sowohl personell als auch materielle dafür bereitstellen, das ist natürlich auch so ein Punkt. Diversity, wie jeder Change-Prozess, kostet. Der wird nicht von heute auf morgen kommen und der kommt nicht, ohne dass man investiert. Ich glaube, dass viele auch das sich viel zu einfach vorstellen und entweder gar nicht investieren wollen und glauben, wenn sie ihr Logo einmal im Jahr in Regenbogenfarben färben, reicht es. Oder wirklich einfach nur Marketing machen und glauben eben, wenn wir einfach nur hinschreiben, wir freuen uns über alle Bewerbenden, unabhängig der sozialen Herkunft und viele andere Diskriminierungsmerkmale, dass es schon reicht. Und ich glaube, wer das so angeht, der wird es schwer haben, weil das ist keine wirklich gelebte Diversität. Aber bei den Unternehmen, die wirklich was verändern wollen, da gehen wir auf jeden Fall rein und haben auch Konzepte dafür entwickelt, Strategien, wie man das wirklich gut verändern kann.
Da braucht man bestimmt oft einen langen Atem, oder?
Auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, wirklich bei jedem Change-Prozess so. Mhm. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen.
Mhm. Hast du für dich so kleine Rituale oder hast du für dich was entwickelt, was dich selber immer wieder daran erinnert, dass dass das total wichtig ist, was du machst und dass du stolz auf dich sein kannst und dass du dich selber magst?
Tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ist es nicht gut, beziehungsweise wahrscheinlich wäre es ganz gut, sowas zu haben. Also ich habe einen Mann, der mich da sehr unterstützt und mir immer sagt, wie stolz er auf mich ist. Und was natürlich Kraft gibt, sind die Geschichten von unseren Mitgliedern, eben wenn ich mitbekomme, wenn ich die leuchtenden Augen sehe, wenn ich mitbekomme, dass Leute über uns Jobs gefunden haben oder wie sie auf einmal empowered sind, wie sie uns berichten, dass sie mit ihrer Herkunft jetzt ganz anders umgehen können oder wie sie ihren Weg gehen konnten. Wir haben eine ganz tolle Geschichte von einem Mitglied. Sie hat als Office-Managerin angefangen bei einem Konzern und hat wirklich sehr, sehr aktiv bei uns an Coachings, Workshops und so weiter teilgenommen, Mentoring gemacht über uns und ist mittlerweile Führungskraft im IT-Bereich, macht also wirklich was ganz, ganz anderes, aber hat sich ganz, ganz toll entwickelt, auch durch unsere Unterstützung. Und sowas macht mich dann natürlich sehr, sehr stolz und gibt mir auf jeden Fall Kraft. Aber natürlich gleichzeitig ist es nicht einfach, weil ich eben einen Vollzeitjob habe, nebenbei weiterzumachen, weil es auch viele Rückschläge gibt. Das muss ich auch ehrlich sagen. Wir strugglen vor allem finanziell, da gehe ich auch sehr offen damit um. Denn irgendwie ganz viele glauben, wenn man was Soziales macht, lebt man von Luft und Liebe. Und ich mache es ja ehrenamtlich, weil ich einen guten Vollzeitjob habe, alles fein. Aber ich habe 6 Mitarbeitende und eigentlich sind wir viel zu wenige. Wir können eigentlich kaum die ganzen Anfragen bedienen, die wir bekommen. Und irgendwie erwarten sehr viele, auch Unternehmen, deswegen wir alles kostenfrei anbieten. Das macht mich einerseits traurig und gleichzeitig sind es schon dann immer so die Rückschläge, wo ich mir denke, sehr, sehr schade, weil wir hätten das Geld eigentlich echt gut brauchen können.
Und wie überlebt ihr dann?
Naja, es gibt ja zum Glück Unternehmen, die es sehr wohl anders machen. Also wir haben hier viele UnternehmenspartnerInnen. Das ist auch der Großteil unserer Einnahmen mittlerweile. Das Unternehmen entweder sich von uns beraten lassen oder über uns rekrutieren. Dann gibt es natürlich auch Stiftungen, die uns unterstützen. Das sind im Moment so circa 30-40% unserer Einnahmen. Das sind Fördergelder, was natürlich auch ganz toll ist. Am Anfang war das sogar 100%, als eben, oder also beziehungsweise bevor die soziale Herkunft in die Karte der Vielfalt als Diversity Factor aufgenommen wurde, war eigentlich so gut für alles, was wir hatten. Ehrlich gesagt, Stiftungsgelder, da hatte ich aber nur 2 Mitarbeitende zu der Zeit. Insofern ja Stiftungen und Unternehmen hauptsächlich und kleiner Anteil, ich würde sagen 3% ungefähr, sind so Privatspenden.
Okay. Was würdest du denn sagen, was ist heute dein Zuhause? Was ist der Ort, die Menschen, die Tätigkeit? Welches Gefühl verbindest du, wenn du heute sagst, so ja, jetzt fühle ich mich gerade zu Hause?
Also ich musste erst tatsächlich irgendwie an unseren Call denken. Ich habe einmal die Woche einen Call mit allen Hauptamtlichen von Netzwerkchancen und da fühle ich mich super wohl. Immer, dass ich mir denke, ich freue mich auch echt immer auf den, auch wenn der immer sehr zackig gehen muss, weil wir wirklich besprechen müssen, was diese Woche ansteht. Ich habe halt nicht so viel mehr Zeit und da muss wirklich alles durch. Aber auf den freue ich mich wirklich immer, weil ich mir denke, okay, cool, das bringen wir echt was voran für unsere Sache. Und ansonsten, grundsätzlich gibt es in Berlin auch viele tolle Orte. Ich bin super gerne in Prenzlberg, war ich erst gestern da essen mit meinem Mann und Freunden von uns. Wohnen da leider nicht. Wir haben da nichts gefunden, ist auch nicht so einfach. Aber es gibt tatsächlich in Berlin so ein paar Kraftorte, wo ich gern spazieren gehe, wo ich auch sehr gern bin.
Also auch deine Arbeit, auch deine ehrenamtliche Arbeit, die so viel von dir manchmal nimmt, gibt dir ganz viel zurück.
Auf jeden Fall.
Schön.
Ganz, ganz, ganz sicher.
Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Geschichte und dass du mir auch wieder gezeigt hast, dass es so vieles gibt, womit ich zum Beispiel wenig Berührungspunkte hatte und dass es so wichtig ist, dass wir darüber reden und dass wir uns es alle bewusst machen, dass es einfach viel mehr gibt als vielleicht unserer eigenen Bubble und dass diese Hürden und Blockaden im Innen und Außen nichts damit zu tun haben, was in unserer eigenen Macht liegt. Wir werden da hineingeboren. Aber dass es zum Glück Menschen gibt wie dich, die sich dafür einsetzen, dass sie abgebaut werden in den Köpfen und dass sich das System verändern darf. Dass wir da hoffentlich irgendwann hinkommen, dass Chancengleichheit wirklich greifbar wird.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Ich glaube, wenn ich so einen letzten Punkt mitgeben kann, dann vielleicht, dass jeder so ein bisschen seine eigenen Privilegien hinterfragt. Ich glaube, wenn jeder bei sich anfangen würde, ohne Vorurteile, ohne Wertung, aber einfach selbst zu fragen, wo war ich denn privilegiert, wo hatte ich Glück, vielleicht mehr als andere, dann würden wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiterkommen.
Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.